Hallo, ich bin Thomas Meyer, Vater, Autor, Lehrer und von ADHS-Betroffener. Bis zu meiner Diagnose verstand ich nicht, warum mir gewisse Dinge so schwer fallen und andere dafür so leicht. Zum Beispiel schiebe ich alles bis zum letzten Moment auf und begeistere mich ständig für etwas Neues. Mit dieser Podcast-Reihe versuche ich herauszufinden, was hinter ADHS genau steckt. Im Gespräch mit Fachleuten erfahre ich, wie Betroffene, groß und klein, funktionieren und wie uns geholfen werden kann. Danke, dass Sie hier sind und zuhören. Ich sitze hier Thomas Meyer gegenüber. Mein Name ist auch Thomas Meyer. Sie sind Leiter, ärztlicher Leiter der Forel-Klinik hier in Ellikon an der Thur und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Guten Tag, Herr Meyer.
Guten Tag.
Vielen Dank, dass Sie hier mitmachen bei unserem Projekt, bei dem wir ADHS aus verschiedenen Richtungen beleuchten wollen. Die heutige Episode widmet sich dem Unterthema ADHS und Sucht. Ich möchte zum Einstieg ein kleines Rätsel machen mit Ihnen. Ich sage Ihnen, dass ich jetzt 52 Jahre alt bin und diagnostiziert ADHS habe. Mit einer schweren Ausprägung, gemäß Bericht. Und Sie sagen mir jetzt, wie meine Jugend verlaufen ist, hinsichtlich Substanzen.
Ja, ich vermute, dass Sie mit Substanzen in Kontakt gekommen sind, beziehungsweise dass Sie nicht gezögert haben oder dass Sie schnell zugegriffen haben bei Angeboten, dass Sie ausprobieren wollten, dass Sie neugierig waren, versucht haben, verschiedene Kicks zu bekommen durch Substanzen, also dass Sie sich in diesem Bereich sehr gut auskennen, würde ich mal vermuten.
Elaborieren Sie.
Ja, ich glaube, man muss sich ja das so vorstellen, dass Betroffene, von ADHS betroffene Menschen, haben ein Gefühl, dass sie nicht sich genügend stimuliert fühlen. Sie sind immer auf der Suche nach dem neuen Kick, nach dem. Sie sind sehr neugierig, sie wollen alles wissen, alles verstehen, alles sehen. Sie fühlen sich aber auch natürlich innerlich unruhig angetrieben. Das kann auch unangenehm sein. Insofern suchen sie auch nach Beruhigung zum Beispiel, also Substanzen oder ja irgendwelche Interventionen, um sich zu beruhigen. Und wenn sie natürlich solche Erfahrungen machen oder solche Substanzen antreffen, dann bleiben sie dabei oder dann haben sie Lust auf diese Substanzen oder nehmen dann auch mehr davon. Sie verlieren dann auch vielleicht schnell das Maß und kommen nicht mehr davon los. Das betrifft ja vor allem auch die legalen Substanzen, also Nikotin, denke ich mal, das ist ja sehr naheliegend, aber dann auch eben Alkohol. Und dann kommen die illegalen Substanzen, die ja heute auch überall verfügbar sind. Und ich nehme an, das war auch schon in der Jugendzeit so, soweit ich weiß. Und ich war ja selber jung in dieser Zeit. Ich glaube, die Verfügbarkeit von Substanzen war eigentlich schon damals nicht das Problem.
Sehr gut, ausgezeichnet, Herr Meyer. Ist alles richtig? Sagen Sie mir bitte als nächstes, wie meine Jugend verlaufen wäre, hätte ich das alles schon gewusst damals? Oder hätten es auch meine Eltern gewusst?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, man kann schon sagen, dass es vermutlich wesentlich unkomplizierter verlaufen wäre, ruhiger, entspannter für alle Beteiligten, wenn man einfach gewusst hätte, wie man das verstehen kann, wie man das einordnen kann. Und auch natürlich, man hätte sicher damals schon versuchen können, auch Behandlungen mit Medikamenten, also das auch zu behandeln. Und das hätte wahrscheinlich eine Entlastung gebracht für sie selber, aber auch für das Umfeld, also für die Lehrer, für die Familienangehörigen, die dann auch gemerkt hätten, ja, okay, erstens, man kann das verstehen, man kann das einordnen, das ist nicht einfach nur fehlender Wille oder fehlende Disziplin oder Schludrigkeit oder Schlampigkeit, sondern es ist wirklich eine Art, ich würde jetzt nicht sofort sagen Krankheit, sondern einfach eine Disposition, eine Art zu reagieren, eine Art, die Umwelt wahrzunehmen, eine Art, sich in den Beziehungen auch zu verhalten, die einfach dazugehört oder die zu diesem Muster gehört.
Es stimmt alles, was Sie sagten. Ich kam früh in Kontakt, weil ich den auch gesucht habe. Die Neugierde war immer groß. wenn einer täglich kifft. Was ist das für ein Problem? Würden Sie sagen, ich war süchtig oder ich hatte einfach ADHS?
Also formell ist man natürlich süchtig, wenn man den dauernden Konsum hat einerseits, andererseits aber eben das Verlangen, das drängende Verlangen nach der Substanz, die Tendenz auch zur Dosissteigerung, der Kontrollverlust ist wichtig. Also man kann nicht aufhören, wenn man möchte, wenn man sich das vornehmen würde. Also das sind so die
Falls Elemente, man es sich vorgenommen hätte,
wenn sich das reiner Kultus. Ja, oder auch wenn auch von außen vielleicht ein Druck kommt, oder dann ist natürlich jemand, der süchtig ist, der kann auch nicht dann für eine gewisse Zeit das unterbrechen, sondern der kommt dann in Not, beziehungsweise bekommt er dann Entzugssymptome, Entzugserscheinungen, die sehr quälend sind und die ja auch ein Teil eben dieses Suchtgeschehens sind, also der Motor, der das dann antreibt. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist schon wichtig zu verstehen, dass bei ADHS-Betroffenen die Substanz natürlich eine spezifische Wirkung hat und diese Wirkung ist eine angenehme, es ist eine entspannende, es ist eine Wirkung, die gegen die Symptome des ADHS sich richtet. Und insofern sind die Betroffenen, natürlich, das ist eine philosophische Frage, ob sie trotzdem die Substanz missbrauchen oder ob sie die Substanz gebrauchen halt. Und ich glaube, es ist nicht unsere Aufgabe als Mediziner, das ja zu bewerten oder negativ zu bewerten und zu sagen, das ist schlimm, das ist nicht gut. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, den Betroffenen zu helfen, mehr Freiheitsgrade zu bekommen, indem sie besser verstehen, wieso sie diese Substanzen konsumieren, was die Wirkung ist, was auch Alternativen wären oder wie sie auch alternativ damit umgehen könnten. Und ich denke, das hat man damals, aber ich glaube auch heute noch zum Teil bei Jungen, ist es noch so, dass man das Wissen nicht hat und dass das Wissen nicht so verfügbar ist, damit man hier eine klarere Sicht bekommt auf das Problem und dass man das besser einordnen kann.
Was unternehmen Sie für die Sichtbarmachung?
Ja, ich glaube, es ist schon, meine einigen gefällt das ja nicht so, oder dass die Informationen über ADHS werden schon sehr viel breiter jetzt gestreut in den Medien. Es gibt sehr viele Informationen, die verfügbar sind, auch eben das Thema Patienteninformation, Selbsthilfeorganisation und so weiter. Das ist ein großes Thema und das ist auch, finde ich, sehr wichtig und sehr hilfreich, dass das Wissen verfügbar ist, dass die Leute die Zusammenhänge sehen. Und ich denke, mit der Information verbunden ist ja auch zugleich eine Art des Verständnisses. Und sobald man mehr Verständnis hat, ist man weniger bei der Wertung, bei der negativen Bewertung. Und das wirkt ja dann wieder im Sinne der Entstigmatisierung. Oder das ist ja der Begriff, den wir verwenden. Also dass das nicht mit diesem negativen Stigma verbunden ist. Das ist etwas Schlechtes, etwas Negatives, etwas ja so moralisch auch negativ konnotiertes, etwas, das mit Willensschwäche und so zu tun hat und das ist ja vor allem bei den Suchterkrankungen nach wie vor sehr stark. Also ich glaube, wenn wir über Entstigmatisierung reden von ADHS, dann reden wir im gleichen Atemzug auch über Entstigmatisierung von Suchterkrankungen. Das geht ja Hand in Hand oder auch die Informationen darüber, wie eng diese beiden Krankheiten verknüpft sind, glaube ich, schafft ein erhöhtes Bewusstsein in der Bevölkerung, bei den Betroffenen und bei den Angehörigen eben für die Zusammenhänge, die dahinter stehen.
Es fällt ja oft das Stichwort Modekrankheit im Zusammenhang mit ADHS. Was sagen Sie dazu?
Ja.
Also in sich schon unlogisch. Eine Krankheit kann ja keine Mode sein.
Natürlich, das stimmt, aber es ist natürlich schon etwas dran, aber ich glaube, das liegt nicht an der Krankheit bzw. an der Disposition, sondern das liegt an den gesellschaftlichen Umständen. Oder wenn ich sage gesellschaftlich, dann meine ich damit natürlich die ganze Lebensrealität, in der wir heute stecken, also mit Medien, mit vor allem das Bildungssystem hat eine wichtige Funktion, das ist ja quasi der Ort, wo in erster Linie sich diese Probleme manifestieren, als erstes meistens bei den Kindern und Jugendlichen im Bildungswesen oder weil das Bildungssystem sehr leistungsorientiert ist. Es gibt eine sehr starke Leistungsorientierung, die sich eher noch verstärkt auf. Das hat auch zu tun, glaube ich, mit den ökonomischen Verteilungskämpfen. Also heute ist es so, dass man sich bewusst ist oder Eltern sind sich bewusst oder haben das Gefühl, wenn mein Kind nicht eine Top-Schulkarriere absolviert und Top-Leistung bringt und Top-Ausbildung hat, dann wird es im Leben nicht erfolgreich sein, wird es im Leben scheitern und so. Und das erzeugt einen riesigen Druck. Also der Leistungsdruck, der kommt nicht nur von der Schule, der kommt ja von den Eltern, aber auch von den Betroffenen selbst. Denn die Betroffenen selbst wissen ja oder sehen ja vielleicht an Kolleginnen und Kollegen oder an Angehörigen oder im weiteren Umfeld, was passiert, wenn man schulisch nicht erfolgreich ist und so weiter. Also die Möglichkeit, so Misserfolgserlebnisse zu haben, sind ja sehr groß. Und aus diesem Grund eben verstehe ich das, oder ist der Druck riesig. Und insofern, glaube ich, manifestieren sich halt die Probleme deutlicher. Also Betroffene von ADHS sind heute, wie kann man das sagen, noch mehr in der Bredouille, weil sie mit dieser spezifischen Funktionsweise, die sie eben haben, nicht in diesem System erfolgreich sein können. Und deshalb haben sie dann die fortgesetzten Misserfolgserlebnisse. Und die Schule merkt das mehr. Ich habe gerade heute Morgen noch mit meiner Frau darüber gesprochen. Sie ist Kinderärztin und ich habe sie gefragt, ja, nimmt das zu? Ich werde heute dann darüber gefragt und so. Und dann hat sie mir gesagt, sie weiß nicht recht, ob es zunimmt. Sie hat aber einfach das Gefühl, dass die betroffenen Kinder auffälliger sind als früher. Also, dass das Verhalten irgendwie besonders akzentuiert in Erscheinung tritt. Aber ich glaube, eben das ist auf der Folie zu sehen, des erhöhten Leistungsdrucks, dass geringe Abweichungen schon als problematisch konnotiert werden und als problematisch auffallen. Also insofern ist der Kontext, glaube ich, sehr ungut heute für ADHS-Betroffene. Und insofern, glaube ich, ist auch nicht nur die Aufgabe jetzt des Gesundheitswesens oder des medizinischen Systems. Ich denke, das ist ja auch eine Verzerrung, oder dass man sagt, ja, jetzt Gesundheitswesen, jetzt löst dieses Problem oder bewältigt dieses Problem. Ich glaube, es braucht natürlich die medizinischen Maßnahmen, die medizinische Unterstützung, aber es braucht auch psychologische Unterstützung und dann eben auch im sozialen Kontext, im Schulwesen, also mehr Verständnis, adäquatere Strukturen, adäquatere, ja, weiß nicht, Lehrpläne, das ist nicht mein Fachgebiet, oder wie man in der Schule eigentlich mit diesen Betroffenen umgehen soll. Und ich glaube, dort auch gibt es einen gewissen Spielraum, oder dass man nicht nur mit diesen 0815 Schulsystemen, wo die Kinder 2 Stunden ruhig sitzen sollen und irgendwie eine Aufgabe selbstständig lösen und so, sondern dass man auch dem begegnen kann durch geeignete Adaptation des Unterrichts und so auch den betroffenen Kindern zu Erfolgserlebnissen verhelfen kann, so dass nicht nur das rein jetzt ein Problem ist eben der richtigen Dosierung.
Lassen Sie noch mal ganz kurz zurückreisen ins Jahr 91, als ich mit dem ganzen Zeug angefangen habe. Stellen wir uns vor, Sie wären da als psychiatrischer Engel in unsere Familie hineingeschwebt und hätten gesagt, Herr und Frau Meier, dieses Kind, es hat ADHS. Was hätte das konkret bedeutet? Was hätte man dann getan oder anders gemacht oder nicht?
Zuerst muss ich ja sagen, 1991 wäre ich selber noch nicht dazu in der Lage gewesen, nicht nur, weil ich selber damals noch zu jung war, sondern auch wahrscheinlich, weil damals dieses Wissen noch nicht in dieser Form verfügbar war. Ich selber kann ja vielleicht sagen, ich habe Medizin studiert 87 bis 93 und ich kann mich nicht erinnern, dass wir über ADHS etwas gelernt haben damals. Man hat damals von POS gesprochen, psychoorganisches Syndrom, das war aber eher so in der Pädiatrie, in der Psychiatrie. Wir haben nichts über ADHS damals gelernt und insofern hätte ich dieses Wissen gar nicht so in kompakter, verständlicher Form einbringen können. Ich glaube, es ist ja mehr jetzt ein Gedankenspiel, wenn ich
mit dem heutigen
Wissen in die Familie hätte gehen können. Ich glaube schon, dass, ich meine, ich kenne ja Ihre Eltern nicht und weiß nicht, wie sie das aufgenommen hätten, wenn ich gesagt hätte.
Die hätten jetzt in unserer Hypothese auf Sie gehört.
Natürlich. Wenn ich gesagt hätte, ja, schauen Sie, Ihr Sohn, das ist ein intelligenter Typ, der hat viele Interessen, das kann man ja zunächst mal so positiv konnotieren oder von der positiven Seite her beleuchten, das ist sehr vielseitig interessierter, lebhafter Mensch. Das, die Schattenseite von dem ist halt vielleicht, dass er nicht gut still sitzen kann, aber das ist nicht, weil er nicht will oder weil er irgendwie zu doof ist, sondern eben, weil das ein Teil ist dieser Disposition, die auch neurologisch bedingt ist. Und das mit dem Dopamin, was Sie ja schon angetönt haben, oder das muss man sich ja so vorstellen, das Dopamin ist ja vor allem wichtig für das Belohnungssystem, oder? Und das bedeutet, dass wenn ich etwas gut mache, wenn mir etwas gelingt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das gut, dann bekomme ich eine Dopaminausschüttung, es gibt mir ein angenehmes Gefühl und das verstärkt sich dann bei mir. Also dann merke ich, aha, wenn ich das mache, dann fühlt sich das so an, deshalb kann ich das ausnützen und wenn es mir mal, wenn ich mich schlecht fühle, dann mache ich eine Zeichnung, weil ich weiß, ich kann gut zeichnen, dann habe ich ein positives Gefühl. Und bei ADHS-Betroffenen funktioniert diese Dopaminspirale nicht so gut. Also es ist nicht so, dass das ja nicht vorhanden ist, aber es ist einfach weniger stark wirksam und deshalb haben die Betroffenen weniger diese Erfolgserlebnisse, beziehungsweise sie brauchen einen intensiveren Kick, um so ein Erfolgserlebnis zu verspüren und sind deshalb immer auf der Suche und immer unruhig und hungrig nach neuen Impulsen. Es genügt nicht. Und wenn man das einfach mal so erklärt, oder glaube ich, dann gibt es sofort einen ganz anderen Blick auf so ein Kind und man kann das besser verstehen und dann auch vielleicht darauf eingehen. Also das bedeutet ja nicht, dass man diese Kinder dann einfach so lässt, wie sie sind, sondern man könnte ja eben versuchen, die Belohnung signifikanter zu gestalten oder auch sehr wichtig ist, die Belohnung muss sehr schnell erfolgen, also sie muss sehr rasch im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Verhalten stattfinden. Es ist schwierig, so diese Verzögerung, also wenn man quasi eine Arbeit abliefert und dann am nächsten Tag die gute Note bekommt, dann ist das wie zu lange oder es ist dann nicht mehr verknüpft im Kopf, dass das mit dem zu tun hat. Also man sollte vielleicht darauf achten, schnell zu loben und kann so dem Kind zu einem besseren Selbstwertgefühl auch verhelfen. Ich denke, das hat ja auch eine sehr starke Auswirkung auf das Selbstwertgefühl natürlich. Also das Gefühl, Misserfolge zu haben, nicht erfolgreich zu sein, nicht anzukommen, das spüren ja die Kinder und das ist ja dann wie so ein Teufelskreis auch, oder? In dem sie dann kreisen und hin und her springen und krampfhaft versuchen, eben positive Feedbacks zu bekommen und das gelingt ihnen nicht. Das ist ja eine fatale Negativspirale, die dann wirklich zu einem hohen Leidensdruck auch führen kann.
Ich spitze es etwas zu, heißt das in der Conclusio, dass ich als Elternteil eines ADHS-Kindes dessen Substanzmissbrauch reduzieren kann, indem ich es häufig lobe oder ihm generell ein gutes Selbstwertgefühl vermittle.
Das ist natürlich ein bisschen eine verkürzte Aussage, aber so würde ich schon sagen, in diese Richtung geht es auf jeden Fall. Die Tendenz ist ganz eindeutig so, also dass man nicht zu stark auf den, das kann ich ja generell sagen, man soll nicht zu stark immer auf den dysfunktionalen Aspekten herumhacken und auf dem, was nicht gelingt, also quasi nicht defizitorientiert, sondern auch wenn einige Dinge vielleicht nicht gut sind, dann doch mehr den Fokus legen auf das, was gut ist. Ich glaube, das ist vielleicht so ein allgemeiner pädagogischer Grundsatz, würde ich ja vielleicht sagen, dass man nicht immer, also auch in der Therapie übrigens genau gleich, oder wir verfallen in den gleichen Fehler in der Therapie oft, dass man zu stark symptomorientiert, defizitorientiert die Patienten behandelt und immer darüber spricht, was sie alles nicht gut machen. Das ist genau falsch. Man soll den Fokus mehr legen auf das Positive. Und ich glaube, dass so schon eine Dynamik entstehen kann, die die Entwicklung eines Kindes in eine andere Richtung lenken kann. Natürlich genügt ja das nicht einfach so einmal, zweimal, sondern das muss ein dauerndes Verhalten sein, beziehungsweise das ist ja dann eine Frage der Haltung eigentlich. Und ich glaube, die Haltung, die ich einnehmen kann als Elternteil, zum Beispiel gegenüber meinem Kind, die hängt ja eben davon ab, wie ich das einordne. Und wenn ich den Blick auf mein Kind habe, mein Kind ist irgendwie fehlerhaft, es ist irgendwie, verhält sich falsch, es macht nichts richtig, dann ist es schwierig, natürlich eine positive Haltung einzunehmen. Und ich glaube, wenn ich den Blickwinkel wechsle und mir das so umdeute, dann fällt mir das viel leichter. Und ich denke schon, dass solche Interventionen eben bei Eltern oder auch bei anderen Angehörigen dazu beitragen können, dass eine andere Dynamik in einer Familie entstehen kann und so wirklich vorgebeugt würde negativen Entwicklungen, die eben zum Beispiel die Entwicklung einer Suchterkrankung beinhalten könnte.
Sind wir hier ja in einer Suchtklinik? Ich frage einfach mal geradeaus, wie viele von Ihren Klientinnen und Klienten haben ADHS?
Also hier in der Klinik sind es mindestens ein Drittel bis manchmal 50%, je nach Gruppen, also wenn man so gewisse Konstellationen sieht. Und ich denke, ein Teil, eben vielleicht bis zu einem Drittel der Patienten hat wirklich ein diagnostiziertes ADHS, das wir auch behandeln. Also es ist auch ein Teil eben des Behandlungssettings, dass man das einbezieht. Und das ist ein wichtiger Aspekt auch oder ein wichtiger Faktor beim Erfolg der Behandlung, dass man ein ADHS diagnostiziert, das erklärt und allenfalls auch behandelt. Daneben gibt es so eine Übergangszone noch, würde ich sagen. Also ADHS ist ja nicht schwarz oder weiß, hat man oder hat man nicht, sondern es gibt so Übergangsformen oder es ist ja ein Kontinuum und es gibt dann eben so einen Teil der Patienten, die so gewisse Elemente von ADHS zeigen, wo man das einfach so spürt und sieht, aber die vielleicht im strengen klinischen Sinne die Diagnosekriterien nicht erfüllen oder wo man vielleicht nicht jetzt eine Behandlung mit Stimulantien einleiten würde, oder gibt auch Patienten, die das nicht wünschen, natürlich, das ist ja auch klar.
Ist der Therapieerfolg höher bei den Betroffenen mit ADHS?
Das, glaube ich, kann man so nicht sagen, beziehungsweise ich würde sagen, eigentlich sind ADHS-Betroffene auf jeden Fall gefährdeter durch Suchterkrankungen und auch insofern haben sie auch mehr Schwierigkeiten in der Behandlung. Also die Behandlung ist, auch wenn man jetzt nicht die totale immerwährende Abstinenz anstreben würde, bedeutet ja doch eben Verzicht auf ein Suchtmittel. Und bei ADHS-Betroffenen ist das Suchtmittel ja nicht einfach nur so aus Jux und Blödelei oder irgendwie so ohne Grund, sondern sie haben eben diese Wirkung, oder die sie vom Suchtmittel haben und die sie auch brauchen, um im Alltag zu funktionieren. Und die Entwöhnungstherapie bei ADHS-Betroffenen funktioniert ja so, dass die Betroffenen lernen müssen, wollen, sollen, mit ihrer spezifischen Disposition in ihrem Alltag umgehen zu können, sich regulieren zu können, nicht in diese Muster zu fallen. Und das ist ein Lernprozess, der sehr anspruchsvoll ist. Das bedeutet auch, benötigt auch eine gewisse Zeit. Also man kann nicht in einer Woche sowieso nicht, aber auch nicht in zwei Wochen oder auch nicht in vier Wochen so etwas lernen und dann ist das verankert, sondern das ist ja ein Lernprozess, der beginnt, der hat vielleicht bei vielen schon vorher begonnen, der weitergeht und wo sie über die Zeit eigentlich und auch über die Erfahrungen, die sie machen im Alltag, in der Klinik, aber auch in ihrem gewohnten Alltag, adaptieren und dann so Schritt für Schritt dieses Wissen, aber auch diese Fertigkeiten, man spricht ja auch von Skills dann, erlernen, um sich im Alltag regulieren zu können, im Wissen, dass sie diesen Schwachpunkt haben, dass sie diese Anfälligkeit haben, dass sie dort besonders aufpassen müssen, dass sie besonders schnell in so ein Muster fallen. Also das müssen die Betroffenen alles adaptieren und verinnerlichen und verankern, so dass sie wirklich längerfristig dann ohne Suchtmittel leben können.
Das heißt, Sie machen ja auch ADHS-Abklärungen.
Ja, absolut. Das ist ein wichtiger Teil von uns. Wir haben extra neuropsychologisches Personal auf, das solche Abklärungen durchführt und dann die Diagnosen eben wirklich auch erhärten können bei jenen, die diese Diagnose mitbringen.
Und wie reagieren Betroffene üblicherweise, wenn sie nach Jahren des Missbrauchs und der Probleme hören, dass sie in dem Sinne gar nicht wirklich was dafür können?
Ja, also die meisten Betroffenen haben das schon geahnt oder haben so etwas auch schon vermutet. Und viele sind natürlich erleichtert oder auch entlastet oder fühlen sich auch ein Stück weit moralisch rehabilitiert quasi, wobei ich glaube trotzdem auch die Betroffenen, die ja das genau spüren, was das ist, natürlich auch wissen, dass nur allein damit, dass man das jetzt diagnostiziert hat, das Problem ja noch nicht gelöst ist. Also sie haben trotzdem die Schwierigkeiten vor sich oder sie müssen trotzdem ja in ihren Alltag dann wieder zurückgehen und müssen einen Weg finden, wie sie mit ihrer Disposition eben umgehen können. Ich glaube schon, die Behandlung bei uns können den Patienten dazu verhelfen, vor allem auch ja im Austausch untereinander. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Also sie lernen hier andere Betroffene kennen. Wir haben auch spezifische Gruppen dann eben für ADHS-Betroffene, wo sie sich mit anderen auch austauschen können, dass sie so natürlich sich schon ja irgendwie wohler fühlen können oder einnisten können in einem Gefühl, ja gut, es gibt auch andere, die das haben, es gibt auch andere, die irgendeinen Bewältigungsmodus gefunden haben, die irgendwie einen Weg finden können, das gibt auch Mut. Und ich denke, diese Inputs, die die Leute mitnehmen, wenn sie hier ihre Behandlungen, die ja vielleicht 8 Wochen, vielleicht mal 12 Wochen dauern, wenn sie dann nach Hause gehen wieder, dann nehmen sie schon viel mit, oder dass ihnen weiterhelfen kann.
Sie haben vorhin gesagt, man strebt gar keine 100%ige Abstinenz an. Was strebt man denn dann an?
Ja, viele streben schon eine 100%ige Abstinenz an und insofern möchte ich das ja nicht schlecht machen oder sagen, das ist ein falsches Ziel oder so. Aber ich glaube, manchmal ist es ein zu hohes Ziel und es ist vielleicht vor allem ein Ziel, auf das man sich dann verkrampft und unnötig eigentlich Energie verliert, weil man spürt, man kann es nicht erreichen, weil oft ist auch schon mit einer begrenzten Zielsetzung natürlich sehr viel gewonnen. Und insofern ist es wichtig, dass man sich realistische Ziele setzt. Generell würde ich sagen, das Ziel der Suchttherapie ist, dass die Betroffenen eine maximal mögliche innere Freiheit haben, selber zu entscheiden, wie sie leben wollen und was sie machen und wie sie sich selber regulieren und ob sie dazu Substanzen einsetzen wollen oder nicht. Und wenn sie Substanzen einsetzen, dann ist es wichtig, dass sie einen Umgang damit haben oder dass sie auch ja wissen, wie sie diese Substanzen vielleicht, also die Gefahren der Substanzen kennen, wissen, was die Vor- und Nachteile sind der Substanzen und auch ja je nachdem halt die Substanzen einsetzen können, ohne dass es dann zum totalen Rückfall in die Suchterkrankung führt. Und ich glaube, das ist auch, wir haben vielleicht auch zu wenig Informationen darüber. Oder wir sehen hier in der Klinik natürlich diejenigen, die, das ist vielleicht eine Auswahl oder von denjenigen, die das nicht schaffen oder in einem bestimmten Zeitpunkt nicht geschafft haben. Ich glaube, da draußen spielt sich sehr viel mehr ab und ich glaube, wir müssen uns vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die durchaus einen Umgang finden mit verschiedenen Substanzen, die vielleicht in gewissen Phasen ihres Lebens Substanzen missbräuchlich verwenden oder schädlich verwenden, dann aber auch für gewisse Phasen einen durchaus angemessenen Umgang finden mit Substanzen. Also insofern ist sowieso nie gut, so diese Schwarz-Weiß-Malerei oder die totale Verpönung oder zu sagen, das ist der totale Ruin und so. Das ist ja alles übertrieben und erzeugt einen zu hohen Druck auch für die Betroffenen, dass man das so verkrampft sieht. Ich glaube, wichtig ist ein blöder Ausdruck, vielleicht Entspanntheit oder so, aber dass man ein...
Ich habe auch gesucht, aber ich finde den ganz gut.
Ja,
Toleranz auch,
oder? Toleranz, also man muss auch eine gewisse Sicherheit haben als Betroffen, oder? Dass man weiß, okay, ich weiß genau, dort sind die Gefahren, das ist schlimm, das ist gefährlich, da muss ich aufpassen, das kann ich machen. Dort ist ja auch wichtig, dass die Betroffenen, wenn sie mehr Erfahrung haben, auch wissen, wo sie zum Beispiel Feedbacks einholen können oder dass sie wissen, sie sind ja nicht allein. Also sie können sich ja dann beraten lassen und sie sollen ihrem Umfeld oder vielleicht auch den Fachpersonen, mit denen sie zu tun haben, sagen, bitte melde mir zurück, wenn du das Gefühl hast, etwas ist nicht gut, etwas läuft aus dem Ruder, dann kann ich mich wieder kann ich das wieder besser regulieren, also dass man sich auch ja, outen, das ist vielleicht ein blödes Wort, also dass man das transparent macht im Umfeld, also sind wir auch wieder beim Stigma, oder dass man beim Stigma natürlich ist man so schamhaft und man sagt es niemandem und niemand spricht darüber, das ist alles nicht gut, oder man sollte mehr darüber sprechen, offen und lockerer damit umgehen, weil das hilft den Betroffenen und auch dem Umfeld, dass man ja eigentlich lockerer über diese Dinge sprechen kann und so einen besseren Umgang finden kann.
Deswegen treffen wir uns hier ja heute.
Ganz genau. Und ich hoffe, das kann auch eben vielleicht Betroffenen ermutigen oder sich ja irgendwie offener mit diesen Themen zu befassen oder auch ja Mut zu bekommen, Mut zu fassen, dass ein Umgang mit den Substanzen, ein Umgang mit seiner eigenen Disposition möglich ist und dass das ein Ziel ist im Leben und dass das eigentlich auch nicht so viel anders ist von dem, was alle anderen ja auch machen müssen, also sich irgendwie durchs Leben schlagen, irgendwie mit den Stärken und Schwächen, die man hat, umgehen können.
Nun gibt es ja diverse Unterschiede zwischen Männern und Frauen, auch hinsichtlich ADHS. Gibt es sie auch hinsichtlich ADHS und Sucht?
Ja, ich denke schon. Also die Frauen sind ja oft eher von diesem hypoaktiven Typ, also nicht so angetrieben, so unruhig, sondern eher so in diesem, man sagt dann so träumerisch und so, also diese Konzentrationsprobleme sind mehr im Vordergrund, also weniger so dieses Impulshafte und insofern sind die Frauen oft ja leiser und fallen dann auch weniger auf und sie haben auch beim Suchtmittelkonsum dann oft nicht so diesen exzessiven Suchtmittelkonsum, das hat gewisse Vorteile, der Nachteil ist aber auch vielleicht, dass man das nicht so schnell bemerkt, nicht nur das Umfeld, sondern auch sie selbst, also sie selbst auch vielleicht lange Zeit gar nicht realisieren, dass sie eigentlich in einem dysfunktionalen Modus sind oder eigentlich zu viel konsumieren und umso schamhafter ist dann oft auch das Hilfesuchverhalten, also dass sie eben nicht sich Hilfe holen. Frauen im Allgemeinen ja holen sich schneller Hilfe oder finden schneller oder besser den Zugang zu Fachpersonen im Bereich ADHS und Sucht. Ist es vielleicht ein bisschen weniger der Fall, beziehungsweise dort, glaube ich, ist es vielleicht noch häufiger dann anzutreffen, dass den Frauen nicht bewusst ist, dass sie ein ADHS haben. Also dort ist vielleicht schon dann die Abklärung und die Information und die Mitteilung, dass das eine ADHS-Symptomatik ist, sehr oft dann ein Augenöffner oder ein Durchbruch quasi, dass sie plötzlich merken, aha, das hat ja damit zu tun, nur deshalb bringe ich meine Dinge nicht auf die Reihe oder habe ich irgendwie so ein Durcheinander immer in meinen Sachen oder habe ich so eine Unordnung oder kann ich meine Termine nicht einhalten oder bin irgendwie so, gelte so als unzuverlässig. Das ist gar nicht, weil ich wirklich unzuverlässig bin, sondern weil ich eben diese Disposition habe und mich so nicht so richtig fokussieren kann.
Lassen Sie uns kurz generell über Sucht sprechen und über Konsum. Wenn jemand ein Suchtproblem hat, ist das ja etwas, was man gern missachtet oder ignoriert oder schönredet. Mhm. Wie weiß ich, dass ich ein Suchtproblem habe?
Also ich muss ehrlich mit mir sein, oder, und mir so diese Fragen stellen, die eben den Suchtmechanismus charakterisieren. Zum Beispiel könnte ich eine Zeit lang auf das Suchtmittel verzichten, einfach so, oder? Das ist ja so ein typischer Ausdruck, dass Patienten oder die Betroffenen, vielleicht Patienten sagen, ja nein, ich habe es unter Kontrolle, es ist nicht süchtig, ich bin nicht abhängig. Und dann kann man sagen, ja okay, wenn das stimmt, dann müsste es ja für dich kein Problem sein, eine Woche lang ist dieses Suchtmittel nicht zu konsumieren. Das ist ein Selbstversuch, den kann man sehr einfach machen und sieht dann sofort, ob es einem gelingt oder nicht. Und wenn einem das gelingt, eine Woche, dann kann man fragen, ja, warum ja nicht zwei Wochen oder warum muss man dann eigentlich sofort wieder zurück in dieses Muster? Und so gibt es eine gewisse Neudeutsch Awareness oder Bildung, dass man sich bewusster wird und mehr auf sich achtet. Ich glaube, oft ist es so, dass die Betroffenen eigentlich schon wissen, dass sie zu viel konsumieren und eigentlich das auch als Problem sehen, aber oft das vielleicht so ein bisschen vor sich herschieben und sagen, ja, es ist ja nur jetzt vorübergehend, eine, ja, habe ich eine schwierige Zeit und so, und nachher reduziere ich das dann wieder. Ich habe es unter Kontrolle und so. Und das ist natürlich dann manchmal ein Trugschluss, oder man verliert die Kontrolle, oder es gibt dann eine Eigendynamik, und das, glaube ich, ist eine sehr unangenehme Erfahrung, die aber zur Suchterkrankung ja gehört, oder dass man das Gefühl hat oder realisiert, man hat die Kontrolle verloren. Es gibt eine Eigendynamik, die ich nicht mehr steuern kann. Ich komme in eine Dosissteigerung, ich kann nicht stoppen, ich kann nicht aufhören, ich kann nicht verzichten. Dann kommen die Schwierigkeiten, dass ich je nachdem verheimlichen muss. Ich muss vielleicht lügen. Ich habe ein schlechtes Gewissen deshalb. Das ist wieder ein Grund, um noch mehr zu konsumieren. Ich verstricke mich in Widersprüche. Ich komme in die Bredouille immer mehr. Ich muss irgendwelche Ausreden finden, wieso das jetzt nicht geht und das nicht. Ich muss irgendwie Substanzen verstecken, ich muss sie beschaffen, ich benötige Geld, das ich nicht habe. Ich muss Leute anpumpen, ich zahle dann das zurück, aber ich kann es nicht zurückzahlen. Und so wird der Druck immer größer. Das ist so eine Spirale, ein Teufelskreis, oder der von Betroffenen immer wieder eindrücklich geschildert wird, oder wo man das auch wirklich so mitfühlen oder fast mitleiden kann, oder wenn man sieht, wie diese Suchtdynamik einen dann auffrisst. Und ich glaube, das ist wirklich so eine der schlimmen Seiten eben dieser Krankheit, dass so aus scheinbarer Kontrolle und Normalität sich schleichend so etwas Dämonisches entwickelt, wo man wirklich die Kontrolle verliert und man denkt dann, ja, ich irgendwie, vorher war es doch noch normal, ich hatte es unter Kontrolle, oder es braucht nur wenig, dann wäre es wieder so, aber in Tat und Wahrheit ist es sehr viel. Also die Distanz ist dann sehr groß. Ich glaube, es gibt ja nicht eine absolute Wahrheit, und ich als Fachperson maße mir auch nicht an zu sagen, das ist ein Suchproblem, sondern das ist ja etwas ein bisschen Relatives. Ich würde einfach fragen, geht es Ihnen gut dabei? Können Sie Ihre Aufgaben oder Ihre Ziele, die Sie sich setzen, erreichen? Fühlen Sie sich wohl im Alltag?
Ich alles mit Ja beantwortet.
Dann würde ich das durchaus in Frage stellen und sagen, ja gut, okay, was spricht denn dagegen, oder warum überlegen Sie denn nicht weiter zu kiffen?
Das ist jetzt nicht, was man von einem Fachmann erwarten würde, die Aufforderung, einfach weiter zu kiffen.
Ja gut, vielleicht ist das etwas unorthodox, oder ich möchte das, könnte mich ja herausreden, in eine paradoxe Intervention oder so, aber ich glaube schon, als Fachperson hüte ich mich so von diesem hohen Ross oder mit diesem Wahrheitsanspruch, jemandem zu sagen, was sein Problem ist. Ich glaube, die Betroffenen selber müssen ein Problembewusstsein haben, und ich sehe das sehr, sehr oft in der Behandlung, oder dass
das fehlt.
Ja, nein, das wird dann auch so negativ konnotiert, quasi hat keine Behandlungseinsicht. Aber ich glaube, das ist nicht die richtige Sichtweise, sondern das ist eine autonome Entscheidung, die jemand trifft. Und es ist ja manchmal eher das Umfeld, die dann sagt, ja, du hast ein Problem, du trinkst zu viel. Hm. Betroffene selber sagt vielleicht, ja, könnte sein, aber ich glaube nicht. Und das sind ja diese Stadien der Bewusstmachung, oder die auch in der Suchtmedizin sehr wichtig sind, oder die beschrieben sind, auch dass man zuerst bekommt man so Feedbacks, und dann gibt es so eine leise innere Stimme, die mir vielleicht auch sagt, ja, irgendwie ist schon etwas vielleicht nicht gut, oder man fängt auch vielleicht zu fantasieren an, was wäre denn, wenn ich das nicht machen würde, würde es mir dann besser gehen oder schlecht oder anders. Und so beginnt eigentlich dann diese Bewusstseinsbildung, dass man anfängt, darüber nachzudenken. Und dann der nächste Schritt ist ja dann, dass man sich im Klaren klar wird und sich sagt, okay, ich glaube, es ist zu viel, ich habe ein Problem. Aber auch dann ist man ja noch nicht am Punkt, wo man jetzt sagt, ich habe eine schwere Krankheit und es ist furchtbar schlimm, sondern dann sagt man sich vielleicht, ich habe einen zu hohen Konsum, ich muss etwas machen, damit ich den Konsum reduzieren kann. Und dann geht es weiter, dann schaut man, ob das funktioniert, oder, und wenn das funktioniert, dann würde ich auch sagen, dann ist man ja nicht in einem schweren Krankheitszustand, sondern dann ist das so im Rahmen von gewissen Krisen, die man halt bewältigt, oder das gehört ja eigentlich auch zur psychischen Gesundheit, dass man Krisen bewältigen kann, dass man bestimmte Verhaltensweisen bei sich erkennen kann und dann korrigieren kann. Nur wenn ich das nicht mehr korrigieren kann, oder wenn ich merke, ich kann das nicht stoppen, obwohl ich das will, dann ist man in einem Bereich, wo man dem eine Krankheitswertigkeit zusprechen kann und dann bin ich gerne bereit, als Fachperson dann die Leute zu unterstützen und dann würde ich natürlich, würde mich sehr interessieren, was ist die Wirkung der Substanz, warum braucht es diese Substanz, was fällt dann weg, wenn diese Substanz nicht mehr konsumiert wird, was ist dann anders, ist das dann schwieriger zum Aushalten und so weiter. Und dann sind wir im therapeutischen Gespräch, wenn ich so anfange dann zu diskutieren mit den Leuten.
Also gut, ich wäre gar nicht erst gekommen damals, offensichtlich. Was aber auch nicht passiert ist, viele meiner damaligen Freunde sind dann, ich muss sagen, regelrecht abgestürzt. Die haben dann zu härterem gegriffen. Ja. Warum ist das mir nicht passiert? Warum ist es mir gelungen, eine Linie zu ziehen und dann weniger zu kiffen und immer noch weniger und es irgendwann ganz bleiben zu lassen? Ich habe doch ADHS. Ich erfahre doch Entspannung durch den Konsum. Warum ist er aus meinem Leben verschwunden?
Ja, ich nehme an oder würde vermuten, dass es Ihnen natürlich gelungen ist, auf andere Art, auf andere Weise, diese Entspannung, diese Beruhigung sich zu verschaffen, dass Sie andere Umgangsformen gefunden haben. Vielleicht hat Sie auch das Kiffen, der Cannabiskonsum irgendwie gestört. Es könnte auch sein, dass es gesellschaftlichen Druck oder Normdruck vielleicht gab, wobei das beim Cannabis jetzt sicher in gewissen Kreisen nicht mehr so groß, dass man diesen Druck hat, aber es ist doch vielleicht nicht überall so gern gesehen oder man hat so ein negatives Image auch. Vielleicht ist es aber auch eine grundsätzliche Überzeugung oder die man irgendwie hat, weil das ist einfach ungut, wenn man das Gefühl hat, ich bin auf diese Substanz angewiesen. Weil man denkt ja vielleicht, ja gut, ich möchte mal eine Weltreise machen, dann ist es schwierig, was macht man in gewissen Ländern und so weiter. Und dann merkt man einfach, es ist ein bisschen blöd, dass man diese Substanz unbedingt braucht. Man hätte mehr Freiheit. Also den Freiheitsaspekt, glaube ich, das ist ein Element, das manche Betroffene dann manchen mehr auffällt, dass sie eigentlich unfrei sind. Und wir haben heute so ein Ideal ja auch, man möchte frei sein, unabhängig sein, autonom sein. Und da geht das schon auch, fällt das in dieses Kapitel vielleicht, dass ich das als unangenehm empfinde, wenn ich so eine Substanz brauche, die ich irgendwie von außen immer zuführen muss. Aber vielleicht sind es auch Zufälle, oder dass es ihnen gelungen ist, oder irgendwie Glücksfälle, dass sie irgendwie in eine andere Lebenssituation gekommen sind und das nicht mehr so gefragt war, oder wo eben auf andere Weise irgendwie eine zufriedenstellende Regulierung möglich war.
Also beim Alkohol ist es schnell beantwortet. Die Wirkung hat sich verändert. Als ich jung war, war das etwas sehr Festliches. Mhm. Rauschartiges. Ich konnte das geradezu als Hirnspülung erleben. Mhm. Also endlich mal Freiheit von diesen belastenden oder auch einfach anstrengenden Gedanken. Mhm. Und das hat sich verändert hinzu, man ist dann einfach belämmert.
Ja. Ja.
Das hat dann natürlich die Attraktion verloren und beim Kiffen war es ganz ähnlich.
Ja.
Es endete damit, dass ich irgendwann den einzigen Unterschied darin feststellen konnte, dass ich jetzt bekifft bin und nicht entspannt oder belustigt oder offen oder irgendwas. Und dann erledigte ich ja das Ganze von selbst. Aber dennoch, ich habe ja mein ADHS weiterhin und greife aber nicht mehr auf diese Dinge zurück. Ist das ein ADHS-Alterungsprozess oder was passiert
hier? Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ADHS ist ja nicht etwas Statisches und das ADHS verändert sich im Laufe des Lebens, also mit dem Älterwerden. Ich meine, früher hat man ja das Dogma fast gehabt, dass das eigentlich etwas ist, das ja nur Kinder und Jugendliche haben und dass sich im Erwachsenenalter das verflüchtigt oder stimmt normalisiert und so. Das stimmt nicht, da ist man wirklich sehr viel weiter, aber das ist trotzdem so, dass sich das verändert, oder? Ich sage jetzt nicht Alterungsprozess, sondern Reifungsprozess, verändert sich das. Insbesondere zum Beispiel reduziert sich ja oft so diese Impulsivität und diese Hibbeligkeit. Hingegen, was oft länger bleibt oder stärker noch störend bleibt, sind so diese Konzentrationsschwierigkeiten, also dass man so nicht so gut sich fokussieren kann. Aber insofern werden viele Betroffene gegen außen weniger auffällig. Und ich glaube, das ist wenn ich vorher Reifung gesagt habe, ist ja nicht ganz falsch, oder weil man einfach mehr Erfahrung hat, wie man sich adaptieren kann, man hat mehr Skills oder wie man sich in verschiedenen Situationen eben behelfen kann, man weiß auch besser darüber Bescheid vielleicht und kann sich so besser darauf einstellen und insofern können sich wirklich die Symptome reduzieren oder die Auffälligkeit, die Prominenz der Symptome nimmt ab. Und ich nehme an, dass auch das innere Gefühl sich wahrscheinlich ein bisschen verändert, also dass dann auch eben die Wirkung der Substanzen eine andere wird. Und ich glaube, das sollte man einfach beobachten als betroffene Person oder versuchen, zur Kenntnis zu nehmen und darauf auch eben dann zu reagieren und je nachdem eben sich darauf einzustellen und auch andere Bewältigungsformen dann zu adaptieren.
Was ist für Sie ein Therapieerfolg?
Ich denke, bei der Sucht ist natürlich schon ein Therapieerfolg, wenn jemand weniger konsumiert oder gar nicht mehr konsumiert oder weniger schädlich konsumiert. Das ist ein Erfolg, das kann man sehr gut messen. Ich denke, beim ADHS besteht der Erfolg darin, dass die Betroffenen sich selber gut kennen und gut einschätzen können und verstehen und wissen, wo sie eben ihre Stärken und Schwächen haben und ein soziales Umfeld, inklusive vor allem auch berufliche Situation, oder so finden, wählen können, finden, dass es für sie stimmt oder dass sie mit ihren Stärken und Schwächen sich eigentlich optimal einbringen können, dass sie nicht in einen Negativstress kommen oder in so eine, ja, sich irgendwie ständig rechtfertigen müssen, sich behaupten müssen oder ständig gegen den Strom schwimmen, sondern dass sie eine, ich sage jetzt nicht eine Nische nur, weil das sind ja nicht nur abseitige Nischen, sondern es gibt ja durchaus Berufsfelder, glaube ich, wo diese Lebendigkeit oder diese Kreativität sehr hilfreich ist und sehr gerne auch sehr geschätzt wird auch vom Umfeld und so weiter. Also wenn es einem gelingt, eben so ein Umfeld zu finden, dann ist, glaube ich, sehr viel gewonnen.
Hätten Sie gern manchmal ADHS?
Habe ich mir auch kürzlich mal überlegt und ich kann sagen und ich glaube, ich habe diese Neigung wirklich nicht so stark oder dass es irgendwie, ja, weiß eben nicht, ob es ein Glück ist, aber ich finde schon manchmal, wenn das ist so das generelle neurotische Unglück oder das, wie er vorhin schon gesagt hat, das Unbehagen in der Kultur, also man ist gehemmt, man adaptiert sich und ich finde, bewundere manchmal bei ADHS-Betroffenen, wie sie, also diese Spontanität oder auch diese, ich sage jetzt nicht Impulsivität, sondern dieses Rasche, also sich sehr rasch in eine Situation begeben können, auch das Kontaktfreudige, finde ich, also die Fähigkeit, eben sehr schnell in Kontakt zu treten, auch die Fähigkeit, in einer Gruppe von Menschen, ich sage jetzt nicht das Klassenkalb oder so zu spielen, aber einfach lustig zu sein. Und ich finde persönlich tatsächlich manchmal bei gewissen Veranstaltungen, Partys oder so, ist man dann auch froh, wenn ein, zwei ADHS-Betroffene darunter sind, weil dann ein bisschen mehr Lebendigkeit da ist, weil irgendwie Stimmung aufkommt, weil Spaß gemacht wird und so. Das ist wirklich, finde ich, etwas Positives und das ist etwas, was ich mir manchmal wünschen würde, dass ich in einer Party oder so ist irgendwie quasi diesen Partylöwen oder so spielen könnte mit dieser Leichtigkeit und Lockerheit, die eben manchmal ADHS-Patienten haben.
Noch eine Hypothese. Stellen wir uns vor, Sie wären damals zu uns gekommen und ich hätte besser verstanden, was los ist mit mir und ich hätte weitestgehend auf die Substanzen verzichtet, hätte nicht so viel gekifft, hätte nicht so viel getrunken. Was wäre mit meinem Gehirn heute anders? Die darunterliegende Frage ist, ja. Ich glaube, ich habe mich ziemlich dumm gemacht mit dem Zeug.
Das ist eine schwerwiegende Frage, finde ich, oder eine gewichtige Frage, so würde ich vielleicht sagen. Und auch eine beunruhigende Frage natürlich ein Stück weit. Also ob man quasi Schäden verhindern könnte. Und ich würde das vielleicht nicht so zugespitzt formulieren, aber ich glaube, man hätte sich, oder viele Betroffene könnten sich vielleicht Umwege ersparen oder man könnte schneller vielleicht Erfolge erzielen oder schneller vielleicht sein Potenzial ausschöpfen. Also man hat dann vielleicht das Gefühl, man hat irgendwie Zeit verloren oder man hat Umwege gemacht oder man hat Falsches gelernt, das man nachher wieder umlernen muss, in falsche Verhaltensweisen. Ich glaube schon, dass natürlich bei den in den gravierendsten Fällen, die es ja gibt manchmal, oder wo Leute wirklich auf die ganz schiefe Bahn kommen und sich dann total negative Verhaltensmuster eingeprägt haben, dass das natürlich schon Entwicklungen sind, die man verhindern könnte oder hätte verhindern können, wenn man früher intensiv interveniert hätte. Aber ich glaube, das Leben ist nicht berechenbar, oder ich glaube, wir können nicht flächendeckend alle Kinder und Jugendlichen begleiten und monitorisieren und irgendwie schauen, dass nicht in eine falsche Richtung geht, sondern das ist eigentlich die Aufgabe der Aufgabe von uns allen, oder? Dass wir irgendwie darauf achten, dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, gewisse Feedbacks von uns bekommen, also wie so diese Checks and Balances irgendwie funktionieren, also dass jemand, der sich so oder so verhält, wie dieses Feedback bekommt in einer Weise, dass er aufnehmen kann und dann darauf vielleicht reagieren kann, oder dass man auch, wenn man etwas sieht oder etwas erkennt oder etwas bemerkt, dass man das eben versucht einzubringen und rückzumelden. Natürlich die Aufgabe der Fachpersonen. Also Sie haben mich ja auch so jetzt darauf angesprochen, oder auch dieses Gedankenspiel, ich würde bei Ihren Eltern damals interveniert haben und so.
Ja, unbedingt bei denen, nicht bei mir.
Beinhaltet ja das, oder dass man von den Fachpersonen natürlich erwartet, dass sie dieses Wissen teilen und einbringen und auch gesellschaftlich relevant, ja, irgendwie zur Geltung bringen, nicht nur im Elfenbeinturm da ihre Ideen haben, sondern das auch gesellschaftlich vermitteln. Und wenn ich pessimistisch bin, dann sage ich, ja, da passiert noch viel zu wenig. Aber wenn ich optimistisch bin, dann würde ich sagen, ja, nein, das ist ja eigentlich einiges im Gang jetzt, unter anderem auch eben dieses Podcast und so, dass da wirklich so eine Bewusstseinsbildung im Gange ist und dass viel mehr Menschen sich darüber Gedanken machen und darüber auch Informationen haben und damit irgendwie etwas anfangen können.
Aber ich höre da den Appell raus, liebe Menschen, wenn ihr in eurem Umfeld oder bei den Kindern oder Eltern feststellt, dass die etwas auffällig sind, dann sprecht das liebevoll an.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, man sollte versuchen, das wertfrei anzusprechen, also nicht auch, sage ich jetzt mal, hysterisch oder auch eben ADHS. Ich meine, es gibt so eine gewisse Polemik auch ja über ADHS oder ADHS-Behandlung. Oder es gibt auch die Meinung, dass ADHS zu viel diagnostiziert wird, dass zu viele Medikamente vor allem gegeben werden. Und ich komme da wieder zurück auf die Erfahrung von meiner Frau, oder die hat gesagt, es gibt manchmal Eltern oder auch sogar manchmal Jugendliche selbst, oder die aus verschiedenen Gründen so eine innere Abneigung haben gegen Medikamente und die dann das nicht nehmen wollen. Das kann man natürlich total respektieren, aber manchmal machen sie sich dann das Leben schon unnötig schwer und könnten schon eigentlich eine Erleichterung erfahren durch eine sinnvolle Medikation. Man muss ja auch sagen, das ist ja nicht einfach so ruckzuck, dass man einfach ein Medikament da auf den Tisch knallt, sondern das ist ja ein sorgfältiges Eintitrieren, Austarieren, die richtige Substanz, die richtige Dosierung. Auch da übrigens würde ich sagen, dass eine wichtige Entwicklung ist, dass ADHS-Betroffene auch diese Medikamente kennen sollten, oder ich finde das gut, wenn sie die Medikamente kennen, weil sie können auch damit ein bisschen, ja, ich sage jetzt nicht spielen, aber jonglieren, und Betroffene wissen oft, oder Erfahrene wissen oft, in diesen Situationen nehme ich das, in anderen Situationen kann ich auch darauf verzichten, also dass sie irgendwie so einen gewissen Umgang damit finden. Sie müssen das ja auch, oder sie müssen ja selber wissen, wie die Dosis stimmt für sie, auch eben in welchen Situationen sie das vielleicht weglassen können, also dass sie wie so eine Kompetenz im Umgang mit diesem mit dieser Disposition eigentlich erwerben.
Nun ist es ja nicht ganz einfach für Jugendliche, wenn sie darauf hingewiesen werden, du könntest ADHS haben, oder die Eltern finden, das müsste man mal abklären, die Wartezeiten sind ja enorm.
Das ist tatsächlich ein Problem, oder, dass es diese Wartezeiten gibt und dass man diese hochstrukturierte Abklärung voraussetzt. Ich finde das grundsätzlich richtiger, eben auch aus Gründen der Seriosität. Und man muss auch sagen, diese Medikamente sind hochwirksame Medikamente. Das kann man nicht einfach so breit mit der Gießkanne da über die Bevölkerung.
So meinte ich es ja auch nicht.
Sondern eine Frage, ob man das nicht niederschwelliger zugänglich machen sollte, vor allem auch bei Fällen, wo man das von 100 Metern sieht oder auch wo zum Beispiel Lehrer oder so, macht man sofort sehen, ja, das ist ja ein klarer Fall und dann muss man ein Jahr warten auf die Abklärung. Aber ich kann jetzt hier nicht gegen die offiziellen Regularien sprechen, natürlich in so einem offiziellen Medium. Und insofern, glaube ich, ist es, soll man dabei bleiben, dass man eine ernsthafte Abklärung machen soll. Ich denke, die Bemühungen müssen dahin gehen, natürlich, dass man Abklärungen schneller und besser verfügbar sind und dass man wirklich in schwierigen Fällen schnell eine zu einer Schlussfolgerung kommen kann und dass man diese Behandlung dann beginnen kann. Weil anders ist es zum Teil dann auch unethisch oder dass man Betroffene sieht, die leiden oder Umfeld, das leidet und man wüsste genau, das wären die richtigen Behandlungen, man kann das nicht verabreichen.
Nun bin ich ja mittlerweile Lehrer. Und ADHS betroffen, wir sind ja nicht nur ein heiteres Völkchen, wie Sie es schon richtig angesprochen haben, sondern wir erkennen einander ja auch. Ist es gleichzeitig mein Recht und meine Pflicht, die Stimme zu erheben, wenn ich das Gefühl habe, ein Schüler, eine Schülerin könnte ebenfalls betroffen sein? Ich bin ja keine Fachperson. Ich bin bloß
ja, ich glaube vom selben Stamm. Ja, ich glaube schon und ich finde das wichtig, oder weil auch wenn man ja eine Abklärung macht, oder dann ist ja die Information aus dem Umfeld sehr wichtig. Und gerade Lehrpersonen, insbesondere erfahrene Lehrpersonen, wissen sehr oft deutlich oder sehen das deutlich und können diese Information geben, dass diese und diese Verhaltensweisen vorliegen. Natürlich im Strengen sind die Diagnosestellen, das machen die Lehrer nicht, oder das ist nicht die Funktion, aber die Hinweise geben oder die Informationen auch an die Eltern zu geben, das ist, glaube ich, sehr wichtig und hilfreich und ich finde das absolut zulässig und korrekt, unbedingt.
Aber auch Sie wünschen sich ein dichteres Netz von Abklärungsmöglichkeiten, nehme ich an.
Ja, eben, ich finde, es sollte möglich sein, dass betroffene Kinder, vor allem eben deutlich ausgeprägte Fälle, dass man dort nicht eben so eine Warteliste hat. Man könnte vielleicht sagen, man sollte das besser triagieren oder so die Anmeldung, weil es gibt so Grenzfälle, wo man sagen kann, ja, das ist nicht so dringlich, die Eltern wollen das wissen, liegt das vor oder nicht. Oder es gibt auch, ja, ich würde nicht sagen missbräuchlich fast, aber das wirklich Fälle, wo man das Gefühl hat, dass marginal vielleicht ein bisschen und so, die wirklich jetzt bei denen es nicht so vordringlich ist oder dass man für klare, ausgeprägte Fälle, wo ein hoher Leidensdruck da ist, wirklich schneller die Möglichkeit hätte, solche Abklärungen durchzuführen.
Das hat ja auch mit der beruflichen Zukunft zu tun.
Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn man eben die Betroffenen identifiziert und dann unter Umständen auch erfolgreich behandeln kann, oder dann eröffnen sich für diese Leute wirklich sehr viele Möglichkeiten und es gibt eine Stabilisierung auf verschiedenen Ebenen, oder das ist ja sehr oft so, dass dann der schulische Erfolg deutlich besser ist, dass die Möglichkeiten zum Beispiel eine weiterführende Schule zu absolvieren oder auch eine Lehre erfolgreich abzuschließen und so deutlich besser werden. Und auch, es geht ja nicht nur darum, den Erfolg zu haben, sondern es geht ja auch darum, dass die Betroffenen sich wohler fühlen oder wohlfühlen oder auch nicht so nur mit riesigem Aufwand gegen den Strom schwimmend oder diesen Erfolg dann erzwingen, sondern dass sie auch wirklich das Gefühl haben, das ist der richtige Bildungsweg für mich und ich bin am richtigen Ort und ich kann mich einbringen, ich kann meine Fähigkeiten, es entspricht meinen Fähigkeiten wirklich, diese Ausbildung, die ich mache, ist für meine Fähigkeiten adäquat und ich bin nicht irgendwie überfordert und mache das nur wegen meinen Eltern und eigentlich bin ich da nicht am richtigen Ort.
Was für mich sehr erhellend war jetzt in dieser Lebensphase, ich war 17 Jahre lang selbstständig, hatte keine Tagesstruktur und hielt das für die ganz große Freiheit und habe Menschen mit Tagesstruktur bemitleidet. Ja, explizit, natürlich. Ja. Und dann kam meine große Krise mit der Depression und in der Klinik gab es Tagesstruktur und das war für mich ein großes Erwachen, die Erkenntnis, dass das nicht etwas ist, was mich einengt, sondern befreit. Nun habe ich Tagesstruktur und es geht mir viel besser. Ich habe aktuell auch Sportferien und vorgestern hatte ich einen Tag ohne Termine zu Hause, eigentlich wie früher. Und ich fand es schrecklich.
Das ist eine interessante Erfahrung, aber ich glaube, es entspricht schon dem, was ich auch sagen würde, oder dass für ADHS-Betroffene eigentlich eine klare Struktur hilfreich ist. Oder natürlich ist es so ein allgemeines, ein Teil von einem Lifestyle, oder dass man eben schnödet über die Strukturen und die Zwänge.
Naja, man blickt da drauf hinab.
Ja,
leidenschaftlich.
Das ist ja wie so eine Attitüde vielleicht.
Ja, ja.
Und das ist wie so Charakter auch und so. Weil ich finde, man könnte das auch umdeuten oder gerade auch als Psychiater, jetzt auch, wenn Sie auch das Thema Depression erwähnen, oder würde ich eben sagen, das ist ja nicht nur Zwang und schlimm und man ordnet sich ein und so, sondern es ist, die Kehrseite ist auch gebunden sein oder Bindung, oder? Und es geht auch darum, dass man ja dann das Gefühl hat, es ist nicht egal, was ich mache, und wenn ich nichts mache, interessiert das niemanden, sondern man ist eingebunden. Es ist ja nicht, das sind ja nicht nur anonyme Strukturen, sondern ja Menschen auch, die damit zu tun haben oder andere,
die auf einen zählen,
die warten auf, dass ich das mache. Ja. Und ich kann sagen, es ist ja schlimm, dass der wartet, dass ich darauf mache. Ich kann aber auch sagen, das ist schön, dass es für den anderen wichtig ist, was ich beitrage. Und so kann ich mich ja gewertschätzt fühlen. Und ich glaube, das Problem der Strukturlosigkeit beinhaltet auch die Gefahr der Bindungslosigkeit und dass ich ungebunden bin und
mich nicht
eingebunden fühle in einen sozialen Kontext. Und ich glaube, der Mensch muss eingebunden, oder das ist die tiefe Sehnsucht in uns, dass wir eingebunden sind in menschliche Bezüge, nicht nur privat, sondern das kann sich ja auch auf dem beruflichen Gebiet abspielen oder natürlich auch Hobbybereich, Kultur und so, dass man irgendwo wichtig ist, irgendwo einen Beitrag leistet, dass es nicht egal ist, ob man da ist oder nicht und dass Leute das schön finden, wenn man da ist und sie einen vermissen, wenn man nicht da ist. Und so das Eingebundensein, glaube ich, das ist ein wichtiges Element, das nicht nur für ADHS-Betroffene eine große Rolle spielt. Bei ADHS-Betroffenen, glaube ich, ist es nochmal besonders wichtig, weil sie so eine Art Leitlinie dann eben spüren oder auch eine Orientierung haben und sich an dem orientieren können. Natürlich auch dagegen rebellieren vielleicht manchmal, aber so dann wie immer wieder sich justieren und so in einen bestimmten Kontext dann eingemietet werden können. Und dass dann für sie eigentlich so eine innere Entlastung eigentlich eintritt dadurch, dass sie genau wissen, was von ihnen erwartet wird und wie sie sich verhalten sollen, damit sie die Wertschätzung bekommen, oder da sind wir ja wieder beim Dopamin. Dann ich glaube, dass eben das Gebundensein ja auch mit Dopamin zu tun hat, oder dass man
offensichtlich, sonst würde ich es ja nicht so schätzen.
Ja.
Sagen Sie mir bitte noch zum Abschluss, wieso Sie die Nähe von Süchtigen und ADHS-Betroffenen so sehr suchen oder warum Sie hier gelandet sind.
Ja, eben, ob ich es suche, das ist ja vielleicht, da müsste ich tiefer auch in mein Unbewusstes vielleicht eindringen. Ich habe eher das Gefühl, dass ich da gelandet bin. Aber ich glaube, der Hinweis ist natürlich schon richtig. Das ist ja nicht nur zufällig, dass ich hier gelandet bin, sondern das hat ja vielleicht etwas mit mir selbst auch zu tun. Und ich kann einfach sagen, ich finde es sehr, tönt blöd, jetzt ist auch vielleicht nicht das richtige Wort, aber schön eigentlich mit Suchtpatienten zu arbeiten, ob sie jetzt ADHS haben oder nicht, weil Suchtpatienten sind oft sehr interessante Menschen, sie haben viel erlebt, manche sind ja eben dann auch so oberflächlich gesehen vielleicht gescheitert oder haben schlechte Erfahrungen gemacht, haben Unglück gehabt, haben Pech gehabt, aber diese Leute können einem viel erzählen über das Leben. Und das Leben, das sich da draußen abspielt, von dem ich ja nichts weiß, sage ich jetzt mal so ein bisschen naiv, das kommt ein bisschen dann hinein, eben durch diese Geschichten, die mir die Leute erzählen. Also insofern ist der Beruf, den ich habe, oder ist natürlich super spannend, weil jeder Betroffene, jeder Mensch, jeder Patient eine Geschichte erzählen kann. Und die sind oft sehr interessant und sehr berührend auch. Und das empfinde ich als eine Art Belebung, oder? Das belebt eigentlich meine Fantasie oder mein Leben oder meinen Alltag. Es gibt keine Routine, es gibt keine Gleichförmigkeit. Es ist immer wieder neu, es ist immer wieder herausfordernd. Ich finde das als ein Privileg, eigentlich so eine Funktion zu haben. Ich finde es sehr schön und bin sehr glücklich, dass ich gelandet bin hier. obwohl ich das nicht so von Anfang an angestrebt habe, aber es ist wirklich so.
Herr Dr. Meyer, es klingt überhaupt nicht blöd, dass Sie das schön finden, sondern es klingt schön. Ich verstehe Sie sehr gut.
Ja, ich zögerte ein bisschen, weil es ja für die Betroffenen natürlich sehr ernst ist und schlimm, oder? Und Sie haben keine Freude, dass Sie hier sind. Sie haben keine Freude, dass Sie sich zu mir in Behandlung begeben müssen, a priori. Sondern Sie machen das aus Not, aus Notwendigkeit. Und insofern eben ist es ein bisschen, zögere ich ein bisschen zu sagen, das ist schön, weil es ist vielleicht
aber Sie nicht sprechen schön. Ja vom Kontakt.
Genau, der Kontakt ist natürlich schön. Ich glaube, das könnte vielleicht auch für die Patienten dann positiv sein. Ob sie dem schön sagen würden, weiß ich nicht. Aber dass mindestens etwas Positives resultieren kann, auch
fragen Sie doch mal heute Nachmittag.
Genau, ja.
Vielen Dank für dieses hochinteressante und aufschlussreiche Gespräch. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Dr. Thomas Meyer.
Bitte, gern geschehen.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Episode. Als von ADHS Betroffener lerne ich selber eine Menge bei diesen Gesprächen. Danke darum auch an alle Mitwirkenden. Bis zur nächsten Episode, Ihr Thomas Meyer.